Wenn du, Mensch, ärgere dich nicht, spielst und langsam merkst, dass der Gegner Spielfigur um Spielfigur in sein eigenes Haus setzt und du langsam nicht mehr hinterherkommst und dann auch noch versuchst, das Spielbrett vom Tisch zu fegen, dann ist das nicht wirklich Spielen nach den Regeln. Ja, und sowas passiert gerade in so ähnlich in den USA. Donald Trump merkt, dass das Eis unter seinen Füßen langsam dünner wird und hat in verschiedenen Bundesstaaten auch schon Klagen eingereicht, ja, um eben die Auszählung der Verbliebenen oft im Briefwahl Stimmen zu stoppen. Und wir haben uns heute Morgen Unterstützung gesucht, um diese US-Wahl einordnen zu können. Und am Telefon ist jetzt Professor Dr. Andreas Goldau. Er ist Professor an der Willy Brandt School in Erfurt, führt eine Recherchegruppe zu Nachhaltigkeitsstudien und ist Experte für internationale Klima- und Außenpolitik. Schönen guten Morgen, Herr Goldau.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie stark beschäftigt Sie die Wahl? Wie süchtig sind Sie danach, die neuesten Infos zu haben?
Naja, die letzten Nächte waren durchaus etwas kürzer und egal, ob man sich jetzt mit Klima, Außenpolitik oder mit der Weltpolitik generell beschäftigt, das ist eine Wahl, die an einem nicht vorbeigeht. Das heißt, natürlich beschäftige ich mich damit und noch dazu kommt dann natürlich, dass wir an der Brandt School sehr viele internationale Studenten haben. Und die beschäftigt das natürlich ebenso wie mich.
Die USA sind nicht mehr der globale Player, die sie noch vor 5 oder 10 Jahren waren. Wieso beschäftigt oder wieso muss uns diese Wahl dennoch so sehr beschäftigen?
Naja, die USA sind sicherlich nicht mehr der Spieler, der sie halt in den 90er Jahren waren. Da hatten wir damals die Idee von einem unipolaren Moment, also ein Zeitpunkt, an dem ein einziges Land letzten Endes ein bestimmtes Modell und damit auch weltpolitisch die Grundvorgaben vorgibt. Das ist vorbei, wir sind multipolarer geworden. China ist aufgestiegen zu einer Wirtschaftsmacht und mittlerweile auf dem Weg zur Weltmacht. Europa hat relativ verloren. Das heißt, die USA setzen natürlich jetzt nicht mehr die Spielregeln, wie sie es in den 90ern konnten, aber sie sind ja deswegen nicht weg vom Platz. Sie spielen weiter, sie sind ein wichtiger Spieler. Sie stellen ein Fünftel des weltweiten Inlandsproduktes und sind eine der verbliebenen Nuklearmächte. Insofern, wie die Amerikaner sagen, a force to reckon with.
Gucken wir auf den aktuellen Stand. Jetzt Donnerstagmorgen 9:30. Biden hat 253 Wahlleute hinter sich, Trump 213. Das wird schon geschrieben, dass es relativ gut für Biden aussieht. Der holt gerade in Pennsylvania und in Georgia auf. Was denken Sie, wie geht diese Wahl aus?
Ja, hätte ich die Glaskugel gehabt, dann hätte ich, glaube ich, die letzten Tage und Nächte nicht aufbleiben müssen. Also sagen wir so, das ist nicht durch. Trump hat noch eine Möglichkeit zu gewinnen. Die Möglichkeiten werden geringer, zumindest was die Wahlergebnisse im Moment angeht und die ausgezählten Stimmen. Aber es ist nicht unmöglich. Für Biden sieht es besser aus. Er braucht im Moment de facto noch einen Start. Dann hat er die 270 Wahlmänner zusammen. Und könnte sich damit zum Sieger erklären. Aber ich glaube, da ist noch eine Sache, die wir wirklich im Kopf behalten müssen. Das wird jetzt nicht alles glatt gehen. Es werden Heerscharen von Anwälten sich auf die Ergebnisse in den einzelnen Staaten stützen. Und das wird noch ein langes, langes Tauziehen geben. Und noch dazu kommt natürlich etwas anderes. Und das ist, wenn es 270 sind zum Schluss, sind das gerade mal 270. Ja. Das ist das knappeste Wahlergebnis, das man sich vorstellen kann. Und dass das nicht spurlos an dem Land vorbeigehen wird, das ist vollkommen klar.
Bevor wir über die Machtverhältnisse sprechen, noch kurz eine Frage zu diesen ganzen Anwälten. Herr Goldau, ich verstehe das nicht. Wie kann es sein, dass Donald Trump jetzt vor Gerichte zieht? Also in jedem Staat gibt es ja da andere Wahlrechtsstrukturen und Vorgänge. Ist das jetzt ein Hirngespinst von Donald Trump oder gibt es irgendeine verfassungsrechtliche Grundlage, die es ihm wirklich ermöglicht oder die ihn legitimiert, dass er sowas machen kann, solche Vorgänge vor Gericht jetzt anzufechten?
Nun, ich bin jetzt kein amerikanischer Verfassungsrechtler, aber worum es letzten Endes geht, sind eigentlich ganz normale prozedurale Fragen primär. Wenn in einem Bundesstaat unter den gegebenen Voraussetzungen, und das ist ja hier jeweils pro Bundesstaat unterschiedlich, Grund zur Annahme besteht, dass die Wahlauszählung, die Stimmauszählung entweder nicht regulär oder mit Fehlern behaftet war, dann hat jeder Kandidat das Recht und die Möglichkeit, zum Beispiel eine Neuauszählung zu veranlassen. Und das ist etwas, das ist jetzt unabhängig davon, ob man Trump oder Biden heißt. Das könnten beide. Die Strategie bei Trump kommt natürlich rein eher mit Blick auf die Frage der Zeithorizonte, die da im Spiel ist. Denn für Trump geht es im Moment darum, Zeit zu gewinnen. In Pennsylvania zum Beispiel gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass die Wahlmänner dort, dass die gewählten Vertreter dort die Stimmen Trump zu schieben, ohne dass letzten Endes das Endergebnis vorliegt. Und das ist etwas, das ist im Moment eine theoretische Möglichkeit, aber wenn man Zeit gewinnt, könnte man diese Möglichkeit spielen. Und es letzten Endes spielt Trump auf Zeit, die ihm potenziell gerade in diesem Staat nochmal eine Möglichkeit gibt, das Blatt zu wenden.
Tja, und vor allem vor dem Hintergrund, dass es eben so knapp ist. Sie haben es schon angesprochen. Gucken wir noch kurz auf den Kongress. Da zeichnet sich ja auch keine klare Lage ab. Also wie schwer würde es, nehmen wir an, Biden wird US-Präsident, wie schwer würde es für ihn werden, zu regieren?
Ja, extrem schwer. Es ist ja jetzt schon abzusehen, dass der Senat nicht in die Hände der Demokraten überläuft. Das heißt, also letzten Endes haben wir eine Situation, wie sie würde es Biden wirklich werden, wie Obama sie in seiner zweiten Amtszeit hatte. Er steht also letzten Endes vor einem Senat, wo er nicht durchkommt, wo er keine Mehrheit hat und damit auch wichtige Anliegen einfach nicht umsetzen kann. Einer der Gründe, warum Obama sehr stark mit den sogenannten Executive Orders gearbeitet hat, also nicht mit der Senatsmehrheit und dem Mehrheit des Hills, also des Repräsentantenhaus und des Senats zusammen, sondern eben mit Dekreten. Und hier liegt ja das Problem. In dem Moment, in dem man das macht und weil man es eben muss, kann der Nachfolger, in dem Falle Trump, das auch wieder rückgängig machen. Na, und das ist eine ähnliche Situation, wie sie Biden wahrscheinlich vorfinden wird. Insofern, ein Präsident Biden wird jetzt nicht das Ruder komplett herumreißen können.
Ja, gucken wir auf die globalen Auswirkungen. Gestern hat Klaus Kleber im Heute-Journal das so zusammengefasst, wenn Trump jetzt gewinnen würde, in seiner zweiten Amtszeit wäre er quasi Trump on Steroids, also ein Trump, der komplett freigelassen wäre von jeglicher Angst, nicht wiedergewählt zu werden. Was würde das für die USA und die Welt bedeuten?
Also ich glaube, da hat Herr Kleber schon recht. Na, in dem Moment, in dem der Schatten der Zukunft weg ist, in dem Moment, in dem man sagt, ich habe es noch 4 Jahre, um eine Agenda durchzusetzen und vielleicht etwas zu hinterlassen, was andere dann in meinem Camp zumindest für geschichtsbuchwürdig halten. In dem Moment hat man natürlich eine Möglichkeit, das alles zu machen. Und das wird die Trump-Regierung durchaus, sofern sie denn eine zweite Amtszeit bekommt, zu tun. Da gibt es, glaube ich, 3 Elemente, die da wichtig sind. Das eine ist, wir werden eine weitere Verschärfung der Konfrontation mit China haben. Mhm. Wir haben den Vorgeschmack davon bekommen, was das bedeutet in den letzten 4 Jahren. Das wird Wirtschaftskrieg. Und der ist bereits jetzt im vollen Gange, aber das wird sich nochmal verschärfen. Und da sollten wir einen Fokus drauf legen. Das zweite ist, dass ich glaube, sagen wir so, bislang ist Europa etwas ungeschoren davongekommen, trotz der gelegentlichen Verstimmungen. Es wird auf jeden Fall noch einen weiteren Fokus auf Europa geben. Auch hier wird es eventuell stärkere wirtschaftliche Folgen geben in den Außenhandelsbeziehungen. Sanktionen und Ähnliches mit Sekundärsanktionen wird im Moment schon gearbeitet. Das kann sich ausweiten. Ich glaube, da sollten wir drauf gucken. Und das Dritte ist, dass all das, was bislang auf der Agenda Trumps war, im Mittleren Osten, insbesondere Iran, nochmal in neuen Fokus geraten wird. Also wir werden dort, gerade was diese sogenannten Rogue States angeht, eine deutliche Verschärfung der außenpolitischen Handlungen sehen. Mhm. Das sind so die 3 Elemente, die ich im Moment sehe. Vielleicht noch ein Wort zu Klima. Da ist es eh durch. Also seit gestern sind die USA aus dem Paris-Abkommen ausgestiegen. Sie kommen unter Trump nicht zurück. Und was immer in den nächsten 4 Jahren vom Paris-Abkommen übrig bleibt, es wird de facto nicht ausreichen, um das Klima zu retten. Das heißt also, mehr kaputt machen als jetzt eh schon an Scherben da ist, kann man recht schlecht.
Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat gestern gesagt, wenn es einen Präsidenten Biden gibt, dann könnte der einfach einen Brief schreiben. Man müsste dann 30 Tage warten und dann wären die USA wieder im Pariser Klimaabkommen dabei. Es scheint also verhältnismäßig einfach zu sein. Dennoch die Frage, was bedeutet das jetzt vor allem für die internationale Klimapolitik, wenn wir einen Präsidenten Biden haben?
Also ich glaube, da gibt es 2 Sachen. Das eine ist, Biden kann in der Tat, sofern er will, über eine eben sogenannte Executive Order wieder in den Klimavertrag einsteigen. Das ist relativ problemlos, in der Tat, da hat Frau Drüge recht. Natürlich wiederum mit dem Problem behaftet, dass in den nächsten 4 Jahren, wer auch immer danach kommt, das wieder verändert werden kann und zurückgenommen werden kann. Aber die USA könnten sich recht schnell wieder in so ein multilaterales internationales Netzwerk begeben und damit auch in gewisser Weise die Führerschaft übernehmen. Das hat lange gefehlt und es wäre schön, wenn das passieren würde. Es gibt aber noch eine andere Komponente und die ist ein bisschen weniger abhängig von Biden. Es ist ja nicht so, dass die USA in den letzten Jahren unbedingt mehr Klimagase ausgestoßen haben als vorher. Trump hat das zwar nicht, es war nicht unbedingt Trump, der dafür verantwortlich war, dass die USA in ihrem Ausstoß relativ stabil bzw. leicht sinkend sind, sondern es hat sehr viel mit Technologie zu tun und damit, dass Kohlekraftwerke relativ unrentabel wurden. Gas hat übernommen, auch Erneuerbare. Und damit sind die USA, ob sie jetzt wollen oder nicht, auch unter Trump, mehr oder weniger auf einem Pfad zu einer Dekarbonisierung. Das ist eher marktgetrieben und technologiegetrieben als politikgetrieben. Wie gesagt, Trump hat alles getan, um Kohle im Spiel zu halten, aber er hat es eben nicht geschafft. Das heißt also, Biden würde da durchaus schon auf einen fruchtbaren Boden treffen mit seiner eher klimaorientierten Politik.
Was müsste er denn machen, um da noch weiterzugehen, Ihrer Einschätzung nach?
Also, was er machen würde, wäre er Präsident, hat er relativ klar gesagt, er würde sich auf grüne Technologien beziehen, er würde vor allem auf Standards und grüne Industriepolitik setzen. Er würde also damit versuchen, die amerikanische Energiewirtschaft im dekarbonisierten Bereich, also grüne Energietechnologien, zur Weltführerschaft zu führen. Das hat eine außenwirtschaftspolitische Komponente. Er denkt da ganz stark natürlich intern an Jobs, aber extern natürlich auch in Technologieführerschaft. Also das ist eine Agenda, die wird Biden auf jeden Fall verfolgen. Und das ist etwas, da müssen die Europäer auch ein bisschen aufpassen. Denn im Moment sonnen sie sich so ein bisschen in der Idee, dass sie energietechnologisch die Führerschaft bei den Dekarbonisierungstechnologien haben. Aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar hat Norbert Röttgen heute Morgen im Deutschlandradio gesagt, unter Präsident Biden würden die US-Beziehungen vor allem zu Europa zwar wieder multilateraler oder noch intensiver werden, aber die Europäer müssten auf jeden Fall eigenständiger werden, was ihr Agieren und vor allem ihre Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ähnlich. Ich meine, letzten Endes hat Herr Trump nichts Neues gesagt. Er hat nur einfach das gesagt, was vorher niemand gesagt hat, nämlich, dass die Europäer Trittbrettfahrer sind in ihre eigenen Sicherheitsfragen. Sie verlassen sich sehr stark auf die USA. Die USA zahlen das meiste an den Kosten, die auf das NATO-Bündnis zukommen. Und letzten Endes sind die Europäer nicht in Lage, ihre eigene Sicherheit zu garantieren. Wir sahen das an der Annexion der Krim und anderen Dingen, die drum und herum passieren. Die Europäer stehen immer dabei und sind nicht in der Lage, auch nur eine eigene europäische Meinung dazu zu haben. Und das ist etwas, das ist unbenommen, ob jetzt Trump oder Biden im Weißen Haus ist. Wir werden das lösen müssen. Biden wird das etwas nett verpacken, aber das heißt, der Stil wird sich ändern. Aber vom Inhalt her wird er genau dasselbe sagen.
Okay, danke für die Einschätzung. Ich nehme an, es wird nicht die letzte durchzechte Nacht oder die letzte kurze Nacht für Sie gewesen sein. Es geht ja noch weiter in dieser Wahl.
Ich befürchte es.
Ja. Dann bisher ganz herzlichen Dank. Sie müssen wieder in die Lehre. Wir haben gesprochen mit Professor Dr. Andreas Goldhau von der Willy-Brandt-School in Erfurt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen.